Wir machen weiter mit dem ersten Petrusbrief. Wir befinden uns in Kapitel 5 und wollen uns beschäftigen heute mit den Versen 10 und 11. Ich möchte sie erstmal vorlesen. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das ist der Text. Wir haben uns mit der ersten Hälfte von Vers 10 schon das letzte Mal beschäftigt und wollen heute den Schwerpunkt mehr auf die zweite Hälfte und auf Vers 11 legen. Wir könnten sagen, vom Thema her ist es, dass Gott sein Ziel durch Leiden erreicht und dass ihm deshalb auch alle Ehre gebührt. Das werden wir in drei Punkten betrachten, nämlich erstmal, dass Leid Teil seines wundervollen Plans ist. Der zweite Punkt dann, dass durch Leid Gott sein Ziel oder seine Ziele erreicht. Und der dritte Punkt ist dann der Vers 11, dass ihm die Herrlichkeit und die Macht gebührt, ihm allein. Wir hatten das ja schon immer wieder gesehen im ersten Petrusbrief, dass ein wichtiges Thema dieses Briefes eben Leid ist. Mit einer Motivation dieses Briefes war eben die Empfänger des Briefes auf Leiden vorzubereiten, ihnen zu sagen, es gehört dazu, stellt euch darauf ein und wenn ihr sogar schon leidet, dann nehmt es aus Gottes Hand an, denn er verfolgt ein Ziel damit. Und da wollen wir zurückgehen und noch zwei Stellen betrachten, die wir schon gesehen haben, die das sehr gut zum Ausdruck bringen. Erstmal im Kapitel 1, Verse 6 bis 7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge hat, habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also hier stellt Petrus den Lesern in Aussicht, ihr werdet euch jubelnd freuen, wenn es auch jetzt so ist, dass ihr traurig seid, dass ihr traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Und er fügt hinzu, wenn es sein muss. Also es ist so, dass er eben das zum Ausdruck bringt, es ist nicht zwingend so, dass ihr jetzt traurig seid in mancherlei Anfechtungen, aber wenn es sein muss, dann dürft ihr wissen, in der Zukunft werdet ihr euch jubelnd freuen. Wann wird das sein? Das wird dann sein, wenn die Gläubigen beim Herrn sind. Das heißt in Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen, oder in einer anderen Übersetzung, in der Luther-Übersetzung, der Seelenseligkeit. Das ist das Ziel der Seelenseligkeit, nämlich dass man beim Herrn ist und allezeit sich bei ihm freuen darf. Und das drückt die Bibel immer wieder aus, wenn auch Leid sein muss und Leid Teil des Lebens des Gläubigen ist, ist es kurz. Es ist eine kurze Zeit. Genauso wie es eine kurze Zeit ist, die vergehen muss, bis wir beim Herrn sind. Das ist alles kurz, auch wenn es uns lang erscheint möglicherweise, im Vergleich zu Ewigkeit ist es nichts. Ja, ist es gering, was wir hier verbringen müssen im Leiden. Auch im Kapitel 4 wird es zum Ausdruck gebracht und in vielen anderen Stellen. Da sagt Petrus ab Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also hier geht es um das Leiden um Christi willen. Und das war ja schon im ersten Jahrhundert so, dass Gläubige verfolgt wurden, weil sie an Jesus Christus gläubig waren, weil sie an die Bibel geglaubt haben, an das Evangelium und aufgrund dieses Glaubens natürlich viele Dinge nicht mitgemacht haben, die damals als normal galten. Ja, Petrus sagt auch, ihr macht nicht mit, ihr zieht da nicht mit, nämlich indem ihr euch in diesem Dreck, in diesem Schlamm umhergeht oder wandelt, ihr macht in dieser Sünde nicht mit und das verwundert sie und deswegen lästern sie und deswegen kommt Verfolgung. Wir wissen, dass wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, im 2. und 3. Jahrhundert die Verfolgung noch massiver kam, dass die Verfolgung noch viel schlimmer wurde, dass sie es regelrecht auf Christen eben abgesehen hatten und dass eine sehr schlimme Feuerprobe dann auch war, die sehr oft dann bis zum Tod geführt hat. Und Petrus sagt, verwundert euch nicht über die bei euch entstandene Feuerprobe, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Es war vielleicht so, es war davor ruhig, es gab davor Frieden und plötzlich kam diese Feuerprobe, diese Verfolgung und Petrus sagt ihnen, verwundert euch nicht. Sie sollen nicht etwa denken, dass sie nicht mehr unter Gottes Wohlgefallen sind. Ja, das war ein falsches Denken, das teilweise verbreitet war, wenn man Jesus nachfolgt, dann wird alles gut, er löst die Probleme, er schützt, er bewahrt und man kann ein sicheres und ruhiges Leben in Frieden führen. Das sagt die Bibel nicht, die Bibel sagt, oder Jesus selbst sagt, wenn sie mich gehasst haben, so werden sie euch hassen. Der Hass, der sich damals gegen Jesus gerichtet hat und zu seiner Verurteilung und Kreuzigung geführt hat, dieser Hass richtet sich heute gegen die Nachfolger Jesu, gegen die Gläubigen. Weil gegen Jesus kann er sich nicht mehr direkt richten, er ist nicht mehr auf dieser Erde, aber gegen diejenigen, die seine Botschafter sind, wie es die Bibel sagt, richtet sich dieser Hass. Deswegen soll man nicht überrascht sein und auch Paulus hat gesagt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen sollen. Nun, wir haben hier ein sehr gutes Beispiel im Leiden. Und ein gutes Beispiel, an dem wir auch sehen, dass Leid Teil von Gottes Plan ist und das bezieht sich auch ganz speziell auf Jesus Christus. Also nicht nur auf unser Leben, sondern ganz speziell auf Jesus Christus. Und wir schauen dazu ein paar Bibelstellen an. Erstmal in der Apostelgeschichte. Kapitel 2. Und zwar ist das hier die Rede von Petrus, seine Predigt an Pfingsten, nämlich bei der Entstehung der Gemeinde und er erklärt ihnen das Evangelium. Und er sagt dann in Vers 23, diesen, nämlich auf Jesus bezogen, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und was wir hier sehen, wenn wir die Kreuzigung betrachten, dann scheint es erstmal so, dass die Feinde des Herrn einfach hier die Oberhand haben, dass die Feinde des Herrn gegen ihn vorgehen und auch darin erfolgreich sind, ihn zu kreuzigen und zu töten. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass das, was hier passiert ist, Gottes festgesetzter Ratschluss war. Es war sein Ratschluss, den Gott ausgeführt hat. Nach seinem Ratschluss und seiner Vorsehung wurde er dahingegeben. Und dann spricht er sie direkt an und sagt, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihr habt es getan. Ihr seid schuldig geworden. Ihr habt gesündigt, sagt er ihnen. Aber es war Gottes Ratschluss. Und hier sehen wir, wie Gott seinen Ratschluss ausführt und dazu auch, böse Menschen so lenkt und gebraucht, dass er ans Ziel kommt. Für Jesus bedeutete das Leiden. Er musste leiden am Kreuz, er musste wie ein Gesetzloser, wie ein Verbrecher behandelt werden. Das war Teil von Gottes Plan und das war auch etwas, was er tun wollte. Er war nicht rein derjenige, der ohne etwas tun zu können einfach geopfert wurde, sondern der Jesus sagt, dass er sein Leben für die Schafe lässt, Er ist der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe, das sagt er. Und er sagt, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Er weiß, er ist gekommen, um dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Er ist gekommen, um zu leiden. Deswegen ist er in diese Welt hineingeboren worden und er wollte diesen Weg gehen. Als Petrus zu ihm sagte, das geschehe dir ja nicht, sagte er, weiche von mir, Satan. Er wusste, dass der Widersacher eigentlich genau das erreichen möchte, dass der Jesus nicht so, wie es vorausgesagt war, stirbt. Der Widersacher wollte erreichen, dass er vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt stirbt, dass er die Klippen hinabgeworfen wird, aber nicht, dass er am Kreuz das Erlösungswerk vollbringt. Und so müssen wir betrachten, dass am Kreuz es nicht nur darum geht, dass Jesus gestorben ist, sondern Petrus, und das haben wir schon gesehen im ersten Petrusbrief, hat unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen. Und das dürfen wir wissen, wenn wir auf dieses Erlösungswerk vertrauen. Ja, wir Menschen haben ein Problem, das ist unsere Schuld und Sünde. Und das bezieht sich auf jeden Menschen ohne Ausnahme. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen Sünder. Natürlich ist es so, dass die praktische Auswirkung der Sünde bei dem einen mehr da ist und beim anderen weniger. Aber das Herz und das Potenzial des Herzens ist bei allen verdorben und sündhaft und erlösungsbedürftig. Und das betone ich immer wieder, und das müssen wir uns auch vor Augen führen, wenn wir in einem anderen Umfeld aufgewachsen wären, in einem Umfeld, wo wir von Anfang an als Kinder schon ums Überleben kämpfen hätten müssen, dann hätte jeder von uns ein Mörder werden können. Jeder von uns ein Menschenhändler werden können. Und so weiter. Und da zeigt sich einfach das Potenzial des sündigen Herzens. Die Tatsache, dass nicht jeder von uns ein Mörder ist, heißt nicht, dass wir es nicht hätten sein können. Die Tatsache, dass wir nicht so viel gesündigt haben, wie wir hätten sündigen können, zeigt auch die Gnade Gottes, die in dieser Welt wirksam ist und die Sünde insgesamt noch begrenzt. Wenn die Gnade Gottes nicht mehr am Wirken wäre, dann wäre die Welt noch ein viel schlimmerer Ort, als sie es jetzt schon ist. Gott hat gewisse Mittel eingesetzt, zum Beispiel funktionierende Regierungen mit Gesetzen, Staaten, die Sünde auch begrenzen. Und das wirkt an dem einen Ort besser, an dem anderen Ort schlechter. Es gibt ja die sogenannten Failed States und da sieht es ziemlich übel aus. Da funktioniert der Staat nicht mehr, da funktioniert Recht und Ordnung nicht mehr und da geht es viel schlimmer zu. Und das ist das Problem. Das Problem der Menschheit ist, wir sind Sünder, wir sind verloren und die Bibel sagt ganz klar, dass der Sündesold der Tod ist und Tod, da spricht die Bibel auch vom ewigen Tod, vom zweiten Tod, nicht nur vom physischen Tod, sondern dass wir auf dem breiten Weg sind und auf dem Weg ins Verderben sind. Und das ist das Ziel erstmal der ganzen Menschheit. Gott hat aber in seiner Weisheit sich einen Plan ausgedacht, um dieses Problem zu lösen. Also ich komme nochmal drauf zurück, oder ich sage es nochmal, die Menschheit hat ein Problem. Gott hätte die Menschheit sich selbst überlassen können in diesem Problem. Er hätte sagen können, ich überlasse euch alle euch selbst. Am Ende werdet ihr gerichtet für eure Taten, für eure Sünden. Ich stelle kein Mittel bereit, keinen Weg bereit, keinen Ausweg, dass ihr von euren Sünden frei werden könnt. Das hätte Gott auch tun können, aber er hat es nicht getan. Er hat von Anfang an, schon im ersten Buch Mose Kapitel 3, wird der Erlöser angekündigt. Und das zieht sich durch das ganze Alte Testament. Es wird ein Erlöser kommen, der wird das Problem der Menschheit lösen. Und das ist genau Jesus Christus. Er hat also, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir das Evangelium glauben, dann dürfen wir wissen, dass er unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hat. Und im 1. Johannes 3, Vers 16 ergibt sich dadurch auch eine Folge. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Die Folge ergibt sich für uns. Wir haben die Liebe des Herrn erfahren. Die Liebe hat sich darin geäußert, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und deswegen sind auch wir es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also das Leben für die anderen hinzugeben, einander so sehr zu lieben, dass wir sogar bereit sind, Lebensgefahr in Kauf zu nehmen. Und das war Eine ganz praktische Situation war damals, wenn jemand gefangen genommen wurde um seines Glaubens willen, dann war es nicht so wie heute bei uns in den Gefängnissen, wo man versorgt wird, wo man alles hat, Essen und Trinken und Kleidung, sondern man wurde da mehr oder weniger sich selbst überlassen und man war darauf angewiesen, dass ein jemand besuchte und einem Essen, Nahrung, Kleidung und solche Dinge brachte. Das hatte aber eine Gefahr. Wenn jemand einen Gefangenen besuchte, konnte er unter den Verdacht geraten, auch ein Christ zu sein. Und es hätte sein können, dass jemand weiterfragt und den dann auch gefangen nimmt und er dann auch in Lebensgefahr dadurch kam. Und das sollte aber die Gläubigen nicht daran hindern, trotzdem hinzugehen und für die Geschwister zu sorgen. Und das bedeutet eben, bereit zu sein, sein Leben zu lassen für die Geschwister. Das ist eine Situation, ein Beispiel, wo das wirklich ganz konkret auch nötig war. Jesus hat es uns gezeigt, er hat uns dieses Beispiel eben hinterlassen, dass er für uns das Leben gelassen hat. Und das zeigt auch Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also, der Vater hat seinen Sohn in die Welt geschickt. Aufgrund seiner Liebe zur Welt hat er seinen Sohn geschickt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da sehen wir, der einzige Ausweg auf dieses große Problem der Menschheit ist das Erlösungswerk, das der Herr vollbracht hat. Und der Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich in Johannes 14, Vers 6. Und so können wir sehen, dass wirklich nur dieser Weg auch zum Vater führt. Es führen nicht viele Wege zu Gott, sondern nur dieser eine. Warum? Weil nur dieser eine Weg uns wirklich von Sünden befreit. Man könnte es auch so sagen, die Bibel vergleicht die Sünde mit einer Krankheit. Und die Medizin für diese Krankheit ist nur das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Und wie es bei einer wirklichen Krankheit auch ist, wenn wir ein Medikament verschrieben bekommen, von dem man wirklich weiß, das hilft auch gegen diese Krankheit, und wir nehmen dieses Medikament, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir gesund werden. Wenn wir sagen, na gut, dieses Medikament gefällt mir nicht so, ich nehme einfach irgendein anderes Medikament, vielleicht heilt mich das auch von dieser Krankheit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir wieder gesund werden. Natürlich, es gibt auch Krankheiten, die ohne Medikament wieder, wo man ohne Medikament auch wieder gesund wird, aber jetzt gehen wir von einer aus, wo es eben nur ein Medikament gibt. Wir können auch einen Schlangenbiss nehmen, das ist auch ein Vergleich, der in der Bibel verwendet wird. Wir sind von einer Schlange gebissen worden und es gibt nur ein Gegengift. Und dieses Gegengift müssen wir nehmen, um praktisch geheilt zu werden. Und so ist es auch mit dem Erlösungswerk. Im Hinduismus gibt es zum Beispiel den Glauben, wenn wir zum Ganges gehen und uns im Ganges waschen, dann werden alle Sünden abgewaschen. Und du kannst jetzt noch so fest darauf vertrauen und daran glauben, dass das passiert. Es wird nicht passieren. Gott hat ganz klar gesagt, dass der einzige Weg, um frei zu werden von Schuld und Sünde, das Erlösungswerk am Kreuz ist. Und das bedeutete Leid für den Herrn Jesus. Schlimmes Leid, denn er hat nicht nur diese Strafe erlitten, er hat nicht nur eben dieses Leid von Menschen durchgemacht, sondern es wurde die Schuld und Sünde der Menschheit auf ihn gelegt. Und unsere Sünden wurden auf ihn gelegt. Und deswegen wissen wir, dass diese Trennung, die er selbst erfahren hat von Gott, dass diese noch weit schlimmer war als dieser rein physische Schmerz. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, angenommen Gott hätte 20 Wege sich überlegt, um in den Himmel zu kommen. Und ein Weg davon wäre das Kreuz. Die Frage ist dann, warum gibt er seinen geliebten Sohn hin, damit er am Kreuz stirbt? Wenn es 19 andere Wege gäbe bereits, dann wäre es nie nötig gewesen, dass Jesus sein Leben am Kreuz lässt. Und dadurch, dass er sein Leben gegeben hat und selbst sagt, das ist der Weg zum Vater, wissen wir, dass es eben keinen anderen Weg gibt, weil sonst Jesus niemals hätte sterben müssen. Wir haben jetzt noch eine etwas längere Stelle aus dem Hebräerbrief, die unseren Blick auch auf das Leiden des Herrn Jesus lenkt. Hebräer 12, aber gleichzeitig eine Aufforderung an uns auch enthält. Und zwar, wenn wir den Hebräerbrief betrachten, dann haben wir in Hebräer 11, viele Glaubensvorbilder, die aufgezählt werden aus dem Alten Testament von Abraham bis Mose und andere, die namentlich nicht erwähnt werden. Und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, ja, eine solche Wolke von Zeugen, von Glaubensvorbildern, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solch einen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also gerade, wenn Gläubige konfrontiert sind mit Leiden, mit Verfolgung, mit Trübsalen, mit Anfechtungen, genau in dieser Situation sollen sie auf Jesus schauen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Es heißt, er hat den Glauben geschenkt und er wird den Glauben auch vollenden. Und im Blick auf Jesus, im Schauen auf Jesus, sollen wir all die Sünde ablegen, die uns umstrickt. Warum? Jesus ist heilig, er ist der Vollkommene, er hat nie eine Sünde getan. Er hat ein vollkommenes Leben auf dieser Erde gelebt, er hat nicht mal einen sündigen Gedanken gehabt. Und er ist willig diesen Weg gegangen, den Weg ans Kreuz. Er hat das für nichts erachtet, also die Schande hat er für nichts geachtet. Und es war eine Schande, am Kreuz zu sterben. Das hat er für nichts geachtet, um der vor ihm liegenden Freude willen. Was war die Freude? Er würde auferweckt werden, er würde auffahren, er würde zu Rechten des Vaters sitzen und er würde in der Zukunft in Gemeinschaft mit vielen, vielen Gläubigen sein, die durch ihn gerettet werden. Er sitzt jetzt zu Rechten des Thrones Gottes und er hat selbst gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und indem wir uns mit ihm beschäftigen, dem Sündlosen, dem Vollkommenen, werden wir befähigt, unsere Sünde abzulegen, die uns so leicht umstrickt. Das heißt nicht, dass wir vollkommene Sündlosigkeit erreichen werden, aber ein Gläubiger wird Sünde überwinden, wird gegen Sünde kämpfen, wird durch den Heiligen Geist die Sünde töten. Das ist das, was ein Gläubiger lernen muss, wozu er auch aufgefordert ist, dass er wächst und dass er so immer ähnlicher wird dem Herrn Jesus. Das sagt uns die Schrift. Und speziell im Leiden kann uns das Mut geben, wenn wir sehen, Jesus hat gelitten, er hat es willig getan. Das kann uns helfen, dass wir auch sagen, wir wollen uns willig dem Herrn unterwerfen und das aus seiner Hand annehmen. Eine weitere Hilfe dabei sehen wir jetzt im Punkt 2, nämlich, dass der Herr durch Leid sein wunderbares Ziel oder seine Ziele erreicht. Wir haben das beim Herrn Jesus selbst gesehen. Er hat das Ziel erreicht, nämlich das Erlösungswerk zu verbringen. Das bedeutete Leiden. Auch wenn wir durch Leiden müssen, wird er sein Ziel erreichen. Und wir gehen nochmal zurück eben zum Petrusbrief und lesen jetzt den Vers 10 nochmal, wo es heißt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Das ist das, was Petrus laut dieser Übersetzung wünscht. Wenn wir aber andere Übersetzungen anschauen, dann wird das in vielen Übersetzungen mit einem wird ausgedrückt. Er möge euch nicht, sondern er wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und das gibt uns vielmehr die Verheißung und das Vertrauen darauf, dass das auch geschehen wird. Und wir wollen uns jetzt diese Punkte im Einzelnen anschauen, nämlich diese Wörter zubereiten, festigen, stärken und gründen. Was meint Petrus genau damit? Generell können wir sagen, bevor ich auf die einzelnen Wörter eingehe, dass all diese Punkte Teil des Prozesses der Heiligung darstellen. Das heißt, jeder wahre Gläubige befindet sich in dem Prozess der Heiligung, der Jesus selbst hat gesagt, er heiligt sich für uns, damit auch wir geheiligt sein in Wahrheit. Er möchte die Seinen heiligen, er möchte sie verändern. Das heißt, kein Gläubiger, der sich gewiss ist, der Heilsgewissheit hat, der weiß, meine Sünden sind mir vergeben, durch das Vertrauen, durch den Glauben an das Evangelium, kein Gläubiger, der das wirklich in Wahrheit verstanden hat und darauf vertraut, soll sagen und wird letztendlich sagen, ich lebe so weiter wie bisher und nehme das als Blankoscheck, um weiter zu sündigen, so wie ich will. Das ist eben das, was uns die Schrift nicht sagt, sondern wir sind Teil der Familie Gottes und in dieser Familie bringt uns der liebende Vater auch zurecht. Und ein Mittel, das er verwendet, ist eben Leid. Wir schauen jetzt mal das erste Wort an. Er wird euch völlig zubereiten. Man könnte auch sagen, er wird euch vollkommen machen. Ja, das Wort im Griechischen katartizo bedeutet so etwas wie vollkommen machen. Es bedeutet auch reparieren. Ja, es wird zum Beispiel verwendet, als die Jünger ihre Netze reparieren. Ja, das Netz hat irgendwo Lücken und es wird repariert. Wiederherstellen und völlig formen. Und um das genauer zu betrachten, schauen wir zwei Bibelstellen an, wo das Wort auch verwendet wird. Nämlich im 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Also hier ist dieses Wort mit ergänzen übersetzt, dass wir das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Man könnte auch sagen, und das vervollständigen dürfen, vervollkommnen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Also das drückt eben das aus. Die Thessalonicher hatten offensichtlich noch einen gewissen Mangel, was den Glauben angeht. Und dazu gebraucht auch Gott andere Geschwister, speziell auch die Apostel, um sie eben zu belehren, um sie weiterzubringen im Glauben. Und hier war es das Anliegen eben von Paulus und den anderen, seinen Begleitern, dass eben das geschieht, dass das noch ergänzt und vervollständigt werden darf. Dann im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 21. Ich lese ab Vers 20, da lesen wir, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was für ihn wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er rüste euch völlig aus. Hier übersetzt eben mit völlig ausrüsten. Und so sehen wir, sowohl der Glaube kann zunehmen, das, was noch mangelt, kann praktisch ergänzt werden, als auch wir können befähigt werden, das zu tun, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und dazu sind wir von ihm abhängig. Es ist der Gott des Friedens aber, der das tut, so wie es hier heißt. Derjenige, der den Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Wieder ein Hinweis eben auf das Erlösungswerk. Das ist das Wesentliche, das Zentrale, das immer wieder erwähnt wird in der Bibel, dass er durch sein Blut eben uns gereinigt hat von aller Schuld und Sünde. Dadurch geht auch hervor, dass wir uns selbst nicht reinigen können. Wir können uns nicht frei machen von unserer Schuld, können sie nicht ungeschehen machen. Wir können natürlich auf andere zugehen und um Vergebung bitten, aber wir können die Sünde nicht rückgängig machen. Und nur der Herr Jesus selbst kann durch sein Blut uns reinigen. Und das ist ja auch das zentrale Thema des neuen Bundes. Der neue Bund, dieser Bund, das ist der ewige Bund, der hier erwähnt wird, das ist der Bund im Blut Christi. Das hat der Jesus selber gesagt bei der Einsetzung des Abendmahls. Und so ist das ein zentrales Thema eben der Erlösung und des gesamten Neuen Testamentes. Und natürlich auch des Alten, nämlich in dem Sinne, in dem es vorausgesagt und angekündigt war. Also eben katartizo, sowas wie vollkommen machen, wiederherstellen, formen. Wir können sagen, formen in das Bild Christi. Dahin sollen wir geformt werden, wir sollen dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Dann haben wir den nächsten Begriff, Petrus übersetzt mit festigen. Im Griechischen ist das sterizo und bedeutet eben so etwas wie befestigen, feststellen, also fest auf etwas stellen, man könnte auch sagen auf etwas gründen und stärken. Und wenn wir das genauer betrachten, dann können wir auch sehen, dass dieses Stärken in den ganzen Begriffen irgendwie mitspielt, dass wir gestärkt werden sollen. Und auch hier schauen wir zwei Verse an mit dem gleichen Wort. 2. Thessalonicher 2. Verse 16 und 17. Da ist es: Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Also hier wird es übersetzt tatsächlich mit stärken. Er stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Also auch hier hängt es letztendlich mit dem Dienst zusammen. Er befähigt uns, er stärkt uns, um das zu reden, was ihm wohlgefällig ist, und das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Dann 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Hier eben fest gegründet sein und das in Wahrheit. Also die Bibel, das ist ja die Wahrheit des Wortes, sein Wort ist Wahrheit, sagt uns die Bibel selbst, sagt uns der Psalmist. Die Bibel ist die Wahrheit, in der wir fest gegründet sein sollen. Uns also vertrauen. Uns vertrauen auf die Verheißung, uns verlassen auf die Verheißungen und stärken in seinem Wort, in der Wahrheit. Deswegen sehen wir auch daran, dass es wichtig ist, uns mit der Bibel auseinanderzusetzen. Wir können nicht fest gegründet sein in der Wahrheit, wenn wir die Bibel beiseite liegen haben oder im Regal stehen haben, sie nicht regelmäßig lesen und studieren. Da sind wir aufgefordert, das zu tun. Wir sehen daran, dass es kein Automatismus ist, dass wir gestärkt werden, sondern wir sind eben auch aufgefordert, uns mit dem Wort zu beschäftigen, das ins Gebet zu bringen und uns bewusst auf die Verheißungen des Wortes zu stützen und in der Wahrheit eben gegründet zu werden. Dann ein weiterer Begriff ist Steno. Ich schlage nochmal im 1. Petrus die Bibelstelle kurz auf. Er wird euch zubereiten, festigen, stärken und gründen. Na, ich habe jetzt gerade gesehen, es wird hier doch übersetzt mit festigen und stärken kommt jetzt. Aber da kann man auch in dem Sinne ein bisschen durcheinander kommen, dass manche andere Übersetzungen es anders machen. Ja, manche anderen übersetzen weiter vorne stärken und da dann zum Beispiel festigen, und dadurch sehen wir auch diese austauschbare Bedeutung teilweise von diesen Begriffen. Also jetzt hier in der Schlachter 2000, da haben wir hier das dritte Wort festigen und das im Griechischen das Wort steno ist. Und hier steht es als erstes stärken. Warum? Weil in der englischen Bibel zum Beispiel es mit stärken übersetzt wird. Es ist eben sowas wie stärken, festmachen und ja, stark machen, könnten wir auch sagen. Dieses Wort kommt nur hier vor. Wir haben aber eine Wurzel, die möglicherweise zu diesem Wort gehört, und das ist stau. Und da schauen wir uns zwei Bibelstellen an. Nämlich Judas 24. Da wird dieses Wort ganz anders übersetzt, und zwar mit stellen. Und da geht es darum, dass wir vor sein Angesicht gestellt werden, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit. Das ist ein Punkt. Und dadurch sehen wir, dass dieses Wort stellen und stehen bedeuten kann. das in Judas 24, dann in Epheser 6, Vers 40, da ist die Aufforderung, dass wir feststehen sollen und dann eben die Aufforderung, die ganze Waffenrüstung Gottes zu tragen. Und so können wir sagen, es hängt auch mit Stehen oder Stellen zusammen und das ist auch etwas, was der Herr in seiner Gnade tut. Dann kommen wir zu dem nächsten Begriff, nämlich Temelio. Temelio heißt so etwas wie gründen, und zwar auf ein Fundament stellen, auf ein Fundament gründen. Und zwei andere Verse, wo es vorkommt, die ich jetzt auch nicht aufschlage, ist Matthäus 7, Vers 25, nämlich, dass das Haus auf Felsen gegründet ist. Das ist ein Haus, das feststeht, weil es auf den Felsen gebaut wird. Und das wird verglichen mit der Tatsache, dass wir unser Leben auf Christus bauen sollen, auf ihn gründen sollen. Und in Epheser 3, Vers 17, dass wir gegründet sein sollen in Liebe. Das ist etwas, was auch gewirkt wird durch den Geist Gottes und durch Jesus und durch den Vater, durch den dreieinigen Gott letztendlich, dass wir in Liebe gegründet sein dürfen und so wachsen dürfen und ihm ähnlicher werden dürfen, wie ich es auch schon erwähnt hatte. Also alle diese Begriffe bedeuten letztendlich Heiligung, bedeuten, dass wir gestärkt werden in der Wahrheit, in ihm, im Vertrauen auf ihn, dass wir verändert werden und dass wir, ja, nachdem wir eine kurze Zeit gelitten haben, eben diese Stärkung erfahren. Und wir hatten das schon betrachtet, dass hier die nahe Zukunft gemeint ist, also nicht erst die Ewigkeit, sondern dass der Gläubige darauf hoffen darf, dass irgendwann diese Situation, in der er sich befindet, aufhört und er dann gestärkt daraus hervorgeht. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt keine Verheißung, dass das Leiden in diesem Leben zwangsläufig aufhört. Aber eine Verheißung haben wir dennoch in dem Sinne, dass wir doch gestärkt werden und gegründet werden und gefestigt werden, sogar wenn das Leiden andauert. Und so dürfen wir diese Hoffnung in jedem Fall haben. Wir dürfen auch die Hoffnung auf die Ewigkeit haben, dass wir in seiner Herrlichkeit sein dürfen, wo dann tatsächlich auch das gesamte Leid vorbei ist. Dann haben wir den letzten Vers, nämlich, dass ihm alle Ehre gebührt, und auf den möchte ich nächstes Mal nochmal etwas genauer eingehen. Deswegen überspringen wir das jetzt. Ich möchte abschließen mit einigen Dingen, die wir für uns daraus eben ableiten können, nicht nur aus dem, was wir heute gesehen haben, sondern aus dem gesamten Abschnitt. Nämlich erstmal sollen wir ein demütiges Herz haben, das auch bereit ist, sich den Ältesten unterzuordnen. Und wir sollen ein demütiges Herz haben, das bereit ist, sich unter die mächtige Hand Gottes zu fügen, der alle Umstände lenkt und leitet. Er regiert dieses Universum. Wenn er dieses Universum regiert, dann erst recht unsere Umstände. Es ist oft unser Kleinglaube, der eben dazu führt, dass wir meinen, es ist alles dem Zufall überlassen und Gott hat keine Herrschaft über das, was uns begegnet, aber tatsächlich kontrolliert er alles. Und demütig zu sein, heißt auch, uns unter seine mächtige Hand zu demütigen und uns aus seiner Hand anzunehmen. Dann haben wir bereits gesehen, das letzte Mal, dass wir uns selbst kontrollieren sollen, indem wir nüchtern sind und wachsam sind. Warum? Weil es einen Widersacher gibt, der umhergeht und schaut, wen er verschlingen kann, der Feind Gottes, der versucht, die Menschen zu verblenden, zu verführen und auch die Gläubigen zu verfolgen. Wenn du leidest, solltest du nicht fragen, warum, sondern wozu. Es gibt da ein Beispiel, eine wahre Geschichte von einem Gläubigen, der ein Leben geführt hat, das eher auf sich selbst gerichtet war. Er war immer auch unterwegs, geschäftlich und hat viel in Hotels übernachtet und hat eigentlich wenig für den Herrn getan. Und eines Tages lief er von einem Zimmer ins andere, dort war eine Glastür, und er lief durch die Tür durch, und das führte dazu, dass er erblindete. Und die erste Frage, die er dann stellte, war, warum? Also er hat Gott Vorwürfe gemacht und hat gefragt, warum ist mir das passiert? Und irgendwann ist er an den Punkt gekommen, dass er gefragt hat, wozu? Und tatsächlich war es bei ihm auch so, er hat es erfahren dürfen, denn er kam dann natürlich in ein Blindenheim, er kam mit vielen Blinden in Kontakt, und hat dort den Menschen das Evangelium verkündigt und durch ihn kamen viele Blinde zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Und da hat er dann verstanden, wozu. Er hat verstanden, er hatte die falsche Frage gestellt. Und dann am Schluss, was wir nächstes Mal dann noch betrachten werden, wir sollen ihm die Ehre geben, indem wir seinen Ratschluss akzeptieren. Und wir sollen bewusst sein, dass Gott ein Ziel verfolgt, nämlich dass wir geheiligt werden. Und deswegen sollten wir vielmehr uns freuen, anstatt traurig zu sein, auch wenn das leicht gesagt ist. Sagt uns die Bibel doch immer wieder, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen. Und wenn wir danach streben, diese Freude auch zu haben, so wie Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und das hat Paulus getan, egal ob er im Gefängnis war oder was er auch durchgemacht hat. Wenn er natürlich auch viel gelitten hat und viel traurig war, hat er doch immer wieder seinen Blick auf den Herrn und auf seine Freude gelenkt und durfte sich freuen über ihn und über seinen Plan, über das, was er ist und ihn anbeten. Und diese Haltung sollten wir haben. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein, Gott zu danken. Warum? Wir wissen, er hat sein Leben für uns gelassen. Der Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, diesen Weg zu gehen. Das hat er für uns getan. Das sollten wir im Glauben annehmen, darauf vertrauen und ihm dafür danken, dass er das für uns getan hat. Und weil er das für uns getan hat, wissen wir, er wird uns alles mit ihm schenken. Wir sind Miterben mit ihm und haben allen Grund, ihn anzubeten.